Did you know an average of 33,000 domains get registered every day? If you've got an idea for a business, make sure you name it right away. Just search Wix Domains and claim yours before someone else does. Your ideal.com, .net, .u is out there. Search Wix Domains and go grab yours today.
Wir haben heute den 1. Mai, Tag der Arbeit. Und gearbeitet wird ja auch. 1. Mai, Tag der Arbeit, es ist 17.18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und wir starten mit einem Artikel aus der Tagesschau. Ich habe es ja gestern schon angekündigt, weil ich so ein bisschen nebenbei gesehen habe. Und jetzt ist es auch tatsächlich nochmal bestätigt worden. Hacker vom Chaos Computer Club knacken den Schutz der E-Patientenakte mit Release. Oh nein. Gesundheitsminister Lauterbach hatte zur Einführung der elektronischen Patientenakte versichert, dass diese sicher sei. Nun ist es Hackern offenbar gelungen, auch die verbesserten Schutzvorkehrungen auszuhebeln. Entgegen der Ankündigung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach ist die elektronische Patientenakte nicht vor Hackerangriffen geschützt. Der Chaos Computer Club bestätigt Informationen des Spiegels, wonach es weiterhin erhebliche Schwachstellen gibt. Wie das Magazin berichtet, gelang es ethischen Hackern des Clubs, auch eine neu hinzugefügte zentrale Schutzvorkehrung zu überwinden. Demnach ist es sogar möglich, auf eine konkrete Patientenakte zuzugreifen. Damit würde die EPA nicht die vorgegebenen Sicherheitsinformationen erfüllen. Für die technische Umsetzung der E-Patientenakte ist die bundeseigene Digitalagentur Gematik zuständig. Nach eigenen Angaben behob sie die Sicherheitslücke umgehend. Bis zur nächsten Sicherheitslücke an dieser Stelle. Lauterbach bestätigt die Probleme. Zitat: In der Frühphase der EPA-Starts war mit solchen Angriffsszenarien zu rechnen. Ich bin der Gematik dankbar, dass sie auf die ersten Hinweise sofort reagiert und auch diese Sicherheitslücke noch geschlossen hat, schrieb der SPD-Politiker und verlinkte dazu den Spiegelbericht. Die elektronische Patientenakte war am Dienstag für alle 73 Millionen gesetzlichen Versicherten bundesweit an den Start gegangen. In der EPA werden Diagnosen, Arztbriefe, eingenommene Medikamente und sonstige Gesundheitsdaten digital erfasst. Die Nutzung der EPA bleibt für Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser zunächst freiwillig. Die verpflichtende Nutzung für alle Leistungserbringer ist ab 1. Oktober 2025 vorgesehen. Versicherte können der Nutzung aktiv widersprechen, entweder generell oder für bestimmte Anwendungen und Nutzungsrechte. Die Anwendungsmöglichkeiten der EPA sollen schrittweise weiter ausgebaut werden. Für Lauterbach ist die Einführung der EPA neben der Krankenhausreform das wichtigste Projekt. Er nennt es eine Zeitenwende in der Digitalisierung. Der SPD-Politiker hatte immer betont, dass das System erst dann eingeführt werde, wenn kein Hackerangriff mehr möglich sei. Denn der eigentliche Zeitplan für den Rollout hatte sich bereits wegen Sicherheitsmängeln verzögert, die ebenfalls der Chaos Computer Club öffentlich gemacht hatte. Die Experten des CCC hatten Ende vergangenen Jahres demonstriert, wie es zum Beispiel theoretisch möglich wäre, auf sämtliche elektronische Patientenakten zuzugreifen. Dafür hatten sie sich Zugang zum Telematik-Infrastruktur, TI, verschafft, über die die EPA läuft. Entweder indem sie ohne viel Aufwand an gültige Praxisausweise und Gesundheitskarten Dritter gelangen konnten.
Well, ist jetzt nicht so vertrauenserweckend.
Weiter heißt es, Mitte April erklärte Lauterbach, dass inzwischen zusammen mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden seien. Diese würden einen, Zitat, Massenangriff auf die EPA verhindern. Es sei technisch nicht mehr möglich, Zitat, dass man viele Daten von den Versicherten sieht. Es sei lange daran gearbeitet worden, zu verhindern, dass Daten angegriffen werden könnten. Zitat, diese Gefahr ist gebannt, sagte Lauterbach. Nun erklärte der geschäftsführende Minister, in der Frühphase der EPA sei mit solchen Angriffsszenarien zu rechnen gewesen. Die Akte müsse sehr geschützt werden und Massenangriffe müssen grundsätzlich ausgeschlossen bleiben.
Es tut mir leid, dass ich aktuell wenig Vertrauen in die elektronische Patientenakte habe. Also ich persönlich würde sagen, zwei Empfehlungen sind dazu machen. Wenn ihr noch nicht widersprochen habt bei eurer gesetzlichen Krankenkasse, dann widersprecht zeitnah, so schnell wie möglich. Oder ladet die entsprechende App eurer gesetzlichen Krankenkasse herunter. Das sind unterschiedliche Apps eures Krankenkassenanbieters. Und dort müsst ihr dann individuell konfigurieren, wer darauf zugreifen kann und wer nicht. Wenn ihr das nicht macht, dann lauft ihr Gefahr, in eine offene Sicherheitslücke zu laufen, die auch immer und immer wieder, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, auftreten kann. Die elektronische Patientenakte ist per se etwas sehr, sehr Gutes, weil das im Zusammenhang mit Digitalisierung tipptopp ist. Ne? Das muss digitalisiert werden und das ist auch eine richtig gute Idee. Aber es geht hier an der Stelle einfach um auch einen gewissen Datenschutz. Da sind so sensible Daten drin, das wollt ihr nicht einfach frei zugänglich für wer weiß wen bereitstellen. Also kümmert euch. Entweder widersprechen oder konfigurieren. Entweder widersprechen oder konfigurieren. Alles andere ist ein Münzwurf. Heißt jetzt nicht, dass es schief gehen muss, aber heißt zumindest, dass es schief gehen kann. Ich hoffe, in 3 bis 6 Monaten ist die elektronische Patientenakte dann so weit, sagen wir mal, eingeführt und erprobt, dass man sich darum keine Gedanken mehr machen muss. Weil das ist ja das Ziel. Es ist ja gut. Das ist ja nicht schlecht. Das ist eine gute Sache, die nur ein bisschen dilettantisch umgesetzt ist. Kundgebung am Tag der Arbeit. Schluss mit Gequatsche, dass Menschen faul sind. Aus der Tagesschau ebenso. Gewerkschaften und andere Organisationen demonstrieren am 1. Mai bundesweit für Arbeitnehmerrechte. Kritik gibt es an Plänen der künftigen Regierung zur Arbeitszeit. Sehr deutlich von der DGB-Vorsitzenden Fahimi. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, hat in ihrer Rede zum Tag der Arbeit Kritik an Plänen der künftigen Bundesregierung geübt. Bei ihrem Auftritt bei der zentralen DGB-Kundgebung in Chemnitz kritisierte sie von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Änderungen des Arbeitszeitgesetzes deutlich. Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach nicht mehr arbeiten müssten, sagte sie. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tage statt Hamsterrade. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz. Oh Mann. Wisst ihr, was das Interessante ist? Mir fällt das gerade auf. Die Union hat mit dieser neuen Höchstarbeitszeit der Woche die Debatte von der 4-Tage-Woche einfach in eine andere Debatte verwandelt. Jetzt, anstatt dass die Arbeitnehmerrechte darauf hinauslaufen, zu fordern, dass die 4-Tage-Woche kommt, müssen die Arbeitnehmervertreter dafür sorgen, dass nicht der 12-Stunden-Tag Einzug hält, zum Beispiel. Das ist ja eine absolut unangenehme Veränderung. Schwarz-Rot will laut Koalitionsvertrag die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen höchsten Arbeitszeit schaffen. Standards im Arbeitsschutz und die geltende Ruhezeitregelung sollen beibehalten werden. Millionen Überstunden, viele davon seien unbezahlt, zeigten, wie groß der Druck auf die Beschäftigten schon jetzt sei, sagt Fahimi. Und wer unbezahlt mehr arbeite, dem werde damit ein Teil seines Lohns gestrichen. Das Arbeitszeitgesetz solle vor Überforderung schützen. Schon jetzt könnten danach aber bis zu 60 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Wir sollten mal in diesem Land mehr darüber reden, wie es eigentlich um die Leistungsbereitschaft der Vorstände und Geschäftsführungen aussieht. Wo waren denn deren Unternehmergeist und Risikobereitschaft an deren Standorten? So Fahimi weiter. Es sei, Zitat, eben nicht nur die Politik, es waren die falschen Managemententscheidungen, die dazu beigetragen haben, dass die Wirtschaft schwächelt und Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Es ist wahr, so ist es. Vorstände abbauen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, kritisierte am Rand einer Veranstaltung in Ingolstadt ebenfalls die Pläne zum Ende des 8-Stunden-Tages. Das Ganze läuft unter diesem Spin, in Deutschland würde angeblich zu wenig gearbeitet und man müsse mehr arbeiten für die Wettbewerbsfähigkeit, sagte er im Interview mit der Tagesschau. Zitat, die Wahrheit ist, dass die Beschäftigten in Deutschland 600 Millionen Überstunden vor sich herschieben und sie nicht abgebaut bekommen. Der Angriff auf das Arbeitszeitgesetz, so Wernicke, Zitat, den Arbeitgebern einen großen Gefallen und da werden wir uns gegen aufstellen. Damit habe man heute am 1. Mai bereits begonnen. Zum Tag der Arbeit hatten die Gewerkschaften und andere Organisationen zu hunderten Kundgebungen in ganz Deutschland aufgerufen. Allein in Hamburg nahmen an der DGB-Versammlung nach Veranstalterangaben etwa 10.000 Menschen teil. Neben den Gewerkschaftsveranstaltungen finden zahlreiche weitere Demonstrationen statt, in Berlin zum Beispiel. Die linksradikale, revolutionäre 1. Mai-Demo. Laut Polizisten würden tausende Teilnehmer erwartet. In der ganzen Stadt sind etwa 5.700 Polizisten im Einsatz. Dutzende sogenannte Konfliktmanager sollen aggressive Demonstranten und andere Menschen beruhigen. Linke Kundgebungen sind zudem unter anderem in Hamburg, Leipzig, Stuttgart geplant. In der Hansestadt rechnet die Polizei mit kleineren Störaktionen vereinzelter Böllerwürfen und Pyrotechnik. Hundertschaften aus 3 anderen Bundesländern unterstützen die Hamburger Polizei bei ihrem Einsatz. In Deutschland ist der Tag der Arbeit ein gesetzlicher Feiertag. Seine Wurzeln hat die Tradition in den USA. Erstmals 1890 wurde der 1. Mai als Protest- und Gedenktag mit Massenstreiks und Massendemonstrationen international begangen. Ein Jahr zuvor hatten Gewerkschaften und Arbeiterparteien auf dem 2. Internationalen Arbeiterkongress in Paris beschlossen, zum Gedenken an die Opfer eines großen Arbeiteraufstandes in den USA 1886 am 1. Mai zu einer internationalen Demonstration aufzurufen. Zentrale Forderung war der 8-Stunden-Tag, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Der 1. Mai entwickelte sich seitdem zum Symboltag des Klassenkampfes. Ja! Wichtig. Wichtig an der Stelle, dass dieser Tag existiert und dass man sich auch entsprechend mit unterschiedlichen Demonstrationen zu unterschiedlichen Gegebenheiten äußert. Und das, was sie sagt, also das, was die Frau Fahimi jetzt hier beispielsweise sagt oder Herr Wernicke, Das sind Wahrheiten. Das sind Wahrheiten. Wahrheiten, die man einfach auch aussprechen muss. Vorstände, Geschäftsführer, CEOs und wer weiß was für Posten im Managementbereich verdoppeln und verdreifachen ihre beschissenen Geschäftsvergütungen. Jährlich verdienen immer und immer mehr. Immer und immer und immer mehr. Das wird nicht an den Arbeitnehmer weitergegeben. Und das, obwohl es diesen Firmen schlecht geht. Das muss man übrigens dazu sagen. Hier reden wir von Firmen wie VW, von BMW. Das sind alles, unter anderem sind das alles Unternehmen, die angekündigt haben, Stellen abzubauen. Aber dennoch werden die Vergütungen für Managementposten nach oben geschraubt. Immer und immer wieder. In regelmäßigen Abständen. Da sehe ich Sparpotenzial tatsächlich. Vorstandsvergütungen abbauen. Da sehe ich Sparpotenzial. In unglaublicher Menge. Da kann man sicherlich den einen oder anderen Arbeitsplatz retten mit. Sag ich, wie es ist? Da kann man sicherlich den einen oder anderen Arbeitsplatz retten. Bin ich mir sicher. So, dann gucken wir mal in die Geißelung rein. Nächster Artikel, den ich hier habe, ist Bürgergeld. Hauptsache vermittelt. Pläne von Union und SPD. Union und SPD wollen das Bürgergeld umbauen. Im Fokus soll die Vermittlung in Arbeit stehen. Sanktionen bei Pflichtverletzungen werden verschärft. Was sagen Betroffene und Experten dazu? 5 Euro darauf, dass in diesem Artikel die Experten die Leute sind, die beim Bürgerbüro arbeiten. Nicht Bürgerbüro, sondern beim Jobcenter. Experten, I guess. Es sind nicht viele, die an diesem Vormittag ins Jobcenter Aachen kommen. Und trotzdem, zu keiner Zeit ist die Schlange weg. Mindestens zwei Aachener stehen an, um Unterstützung zu bekommen. Entweder, weil sie Bürgergeld beantragen wollen, Unterlagen einreichen müssen oder Fragen haben, was ihre Sozialleistung angeht. In der Schlange steht auch Michael Huperts. Er bezieht Bürgergeld und versucht seit längerer Zeit einen neuen Job zu finden. Seitdem die vermutlich kommende Koalition angekündigt hat, Jobverweigerer härter zu sanktionieren, diskutiert nicht nur er, was das für Bürgergeldempfänger bedeuten könnte. Es bringt gar nichts, ist seine klare Position. Zitat: Es gibt Leute, die können wirklich nicht arbeiten. Diese Menschen sind dann verzweifelt in irgendwelche Maßnahmen zu drücken, finde ich den falschen Ansatz. Denn wahrscheinlich ginge das dann eher nach hinten los, wenn die gezwungen werden. Ein weiterer Bürgergeldempfänger in der Schlange hat genau die gegenteilige Meinung. Daria Nabo ist Ukrainer. Er hält härtere Sanktionen für eine gute Idee. Denn man muss organisiert sein und sich selbst kümmern. Man muss verantwortlich sein für seine Arbeit und seine Ausbildung. Recherchen in 2 verschiedenen Jobcenter zeigen aber auch, zu den Jobverweigerern zählen gerade mal 2-4% aller Bürgergeldempfänger. Die vielfach hitzig diskutierten Totalverweigerer gibt es in der Praxis so gut wie gar nicht, sagt Stefan Graf, Geschäftsführer des Jobcenters Aachen. Was wir jedoch merken ist, dass Termintreue und Mitwirkungsbereitschaft einzelner Leistungsberechtigter zu wünschen übrig lässt. Für diesen Fall sollten wirksame Maßnahmen wie zum Beispiel eine vorläufige Zahlungseinstellung vorgesehen sein. Jesus fucking Christ, lasst die fucking armen Leute doch in Ruhe, Alter. Lasst sie doch in Ruhe, bitte lasst sie in Ruhe, Mann. Oh, Mann, ey. Auch Jobcenter-Mitarbeiterin Tatjana Salomo berichtet davon und fügt hinzu, dass die Sicht von Politik und Gesellschaft auf ihre Kunden als unfair wahrnimmt. Es ist schade, wenn diese Einzelfälle ihre Schatten auf die restlichen Betroffenen legen, die sich bemühen und die wirklich mit aller Kraft versuchen, ihre Situation zu verändern. In der Städteregion Aachen beziehen gut 11% der Bevölkerung Bürgergeld. Bundesweit sind es laut Bundesagentur für Arbeit gut 8%. Darunter sind nicht nur Arbeitslose, sondern auch sogenannte Aufstocker, die Arbeit haben, aber zu wenig verdienen. Menschen in Zukunft besser helfen zu können, hofft auch Stefan Graf, Leiter des Jobcenters in Aachen. Doch nur von Arbeitssuchenden zu sprechen, das sei ihm zu kurz gegriffen. Der wieder geplante sogenannte Vermittlungsvorrang macht ihm Sorgen. Also Menschen zuerst in Jobs zu vermitteln, anstatt sie weiterzubilden, dürfte am Ende nicht dazu führen, dass diese Weiter- und Fortbildungen vernachlässigt werden. Zitat: Viele langzeitarbeitslosen Menschen fehlt es an schulischer und beruflicher Qualifikation, sagte Graf, was eines der Hauptprobleme sei. Circa 80% unserer arbeitslosen Menschen haben keine Berufsausbildung. Viele leben alleine und haben gesundheitliche Probleme. Da müssen wir weiter ansetzen, mit Empathie, Zuwendung, Unterstützung, aber auch mit der klaren Erwartungshaltung an Anstrengungsbereitschaft, Eigeninitiative und Mitwirkung. Zitat Ende. Aber er sagt auch, dass die Pläne der wohl kommenden Koalition aus Union und SPD in die richtige Richtung gehen. Weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung, mehr Leistungsbündelung in vereinfachter Form, eine ausreichende Finanzmittelausstattung der Jobcenter sowie eine Schärfung der Eigenverantwortung des Einzelnen sind grundsätzlich begrüßenswert. Nicht nur er, auch andere Jobcenterleiter und Arbeitsforscher betonen, dass die kommende Regierung vor allem die wirtschaftliche Lage schnell verbessern müsse, da der Arbeitsmarkt angespannt ist und für viele Arbeitssuchende keine Jobs parat hat. Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sagt, es ergibt einfach im Moment sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten für Bürgergeldempfänger, die oft niedrig qualifiziert sind, gesundheitliche Einschränkungen haben oder, wenn sie einen Fluchthintergrund haben, die Sprache erlernen müssen. Für viele dieser Menschen gibt es im Moment keine passenden Jobangebote. Das sei eine der größten und wichtigsten Herausforderungen für die wohl zukünftige Regierung unter Friedrich Merz. Dass es ab und zu dann doch klappt, beweist der Fall vom Aachener Bürgergeldempfänger Michael Huberts. Er ist heute nämlich nicht ins Jobcenter gekommen, um weitere Unterlagen oder Gelder zu beantragen. Vielleicht war es sogar eventuell sein letzter Besuch im Jobcenter. Zitat: Es war für mich ein guter Tag, sagt er freudestrahlend. Denn ich habe meinem Fallmanager gesagt, dass ich einen Job in Aussicht habe. Einen Job, den er schon jetzt beginnen kann. Und womit er wieder zurück in Arbeit und raus aus dem Bürgergeldbezug ist. Oh Gott, der, also wirklich, ne, ich verachte diesen Tritt nach unten. Ne? Es ist, die Debatte um das Bürgergeld ist so eine verachtenswerte Debatte. Ne? Es ist so eine verachtenswerte Debatte. Diese Strategie dahinter, der gesamte Ansatz, den man dahinter verfolgt, ist so fucking weird. Es ist so erbärmlich, es ist so traurig, es ist so schade. Jedes Mal, wenn man dazu Artikel liest, jedes Mal, wenn man politische Akteure dazu irgendwas sagen hört, dann wird es einfach nur traurig. Da wird man einfach ein bisschen niedergeschlagen auch, ne? Denn die Debatten dazu sind immer schon seit Monaten, seit Jahren menschenverachtend. Sie sind nach unten tretend. Sie erwecken den Eindruck, als wären die alle irgendwie faul, als wären die alle irgendwie nicht bereit zu arbeiten. Aber das ist einfach nicht die Realität. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass im Koalitionsvertrag Sanktionen bis auf 100% zumindest wieder angestrebt werden, dann weiß ich auch ehrlich nicht, was die sich dabei denken. Wie oft soll das Bundesverfassungsgericht noch sagen, dass das nicht geht? Ich weiß nicht, wie oft die das noch sagen wollen, aber so langsam möchte man ja meinen, dass das nun mal angekommen ist. Also wird hoffentlich, und das ist auch wichtig an dieser Stelle, es wird hoffentlich so sein, dass auch in diesem Fall wieder das Verfassungsgericht sagt, wenn ihr das macht, kriegt ihr von uns aufs Maul. Schlimm genug, dass es Sanktionen gibt. Schlimm genug. Aber dass man darüber nachdenkt, bis zu 100% wegzusanktionieren, ist schon crazy. Was ist erlaubt? Der aktuell erlaubte Satz sind 30%? Alter, das ist crazy. Ich hoffe, dass die Gesellschaft das auch macht. Also die Leute müssen das raffen. Es kann nicht sein, dass Leute so dumm sind und sich dafür vor die Karre spannen lassen und auf wirklich die Schwächsten der Schwachen heruntertreten. Ich hoffe, Leute raffen das. Anders kann man das auch nicht ändern. Anders werden auch politische Akteure nicht aufhören, diesen Scheiß zu machen. Aber ich habe wenig Hoffnung. Ne? Denn das ist ja irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen bei Menschen. Geringverdienern, Menschen, die in Lohn und Brot sind, die kriegen halt einfach indoktriniert, guck mal, der unter dir steht, der verdient gar nicht, was der vom Jobcenter bekommt, die 563 Euro, das darf der gar nicht haben, weil du verdienst ja nur 1500 Euro brutto. Und dann kann der, guck mal, was der verdient und der macht gar nichts. Anstatt die Debatte dahin zu lenken, warum zur Hölle verdienst du so wenig, dass jemand, der Bürgergeld bezieht, verstehst du? Warum? Die Debatte hilft dir auch gar nicht. Menschen Bürgergeld wegzunehmen sorgt nicht dafür, dass du mehr Geld hast. Menschen Bürgergeld wegzunehmen verändert deinen Lebensstandard nichts ins Positive. In keiner Form. Das macht es nicht besser, das macht es nicht schöner, das macht es nicht freundlicher, das gibt dir nicht in irgendeinen Geldsegen. Dass die weniger haben, gibt dir nicht mehr. In keiner Form. Nichts. Das macht nichts für dich besser. Es ist schade. Es ist eine traurige Debatte. Gucken wir nochmal in die Tagesschau und zwar bezüglich des Deals für den Wiederaufbau. Nämlich zwischen der USA und der Ukraine. Dieser Deal ist wohl jetzt zustande gekommen. Nach monatelangen Verhandlungen mit heftigen Wendungen wie dem Eklat im Oval Office haben sich die USA und die Ukraine auf ein Wirtschaftsabkommen geeinigt. Worum geht es in den Abkommen zwischen den USA und der Ukraine? Laut der stellvertretenden Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julia Svyridenko, so heißt sie, glaube ich, sieht das Abkommen einer gemeinsamen Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine vor. Dieses Wiederaufbaufonds soll in Projekte zur Förderung von Mineralien, Öl, Gas und somit damit verbundene Infrastruktur investiert werden, erklärt sie. Investiert werden dürfe nur in der Ukraine. In den ersten 10 Jahren soll er der Fonds Gewinne und Einnahmen nicht ausschütten, sondern reinvestieren. Danach sollen die Gewinne unter den Partnern aufgeteilt werden. US-Finanzminister Scott Bessent nannte das Abkommen ein klares Signal an die russische Führung, dass sich die Trump-Regierung langfristig für einen Friedensprozess einsetze. Eine zitatfreie, souveräne und prosperierende Ukraine liege im Interesse der USA. Wichtig für die Ukraine? Laut Svyridenko müsse ihr Land keine Schulden wegen bisheriger Waffen oder Finanzhilfen aus den USA seit Beginn des russischen Angriffskriegs tragen. Das war in den Verhandlungen lange ein kritischer Punkt gewesen, weil US-Präsident Donald Trump potenzielle Erlöse aus dem Rohstoffabbau als Ausgleich für eine finanzielle und militärische Unterstützung der USA ansah und darüber hinaus Gewinn erzielen wollte. Nach der nun getroffenen Vereinbarung betonte Trump, dass die USA viel mehr zurückbekommen würde, als sie bisher investiert hätte. Die Ukraine werde ihren Anteil am Fonds nicht aus bestehenden Rohstoffprojekten leisten, sondern 50% der Einnahmen aus künftigen Förderlizenzen oder Rohstoffverkäufen einzahlen. Die USA wiederum bekommen ihren Beitrag zu dem Fonds auch mit Militärhilfen leisten, zum Beispiel mit Flugabwehr. In keinem der Partnerländer sollen demnach Steuern auf die Einnahmen des Fonds anfallen. Laut Svyridenko sollen Entscheidungen über die Arbeit des Fonds gleichberechtigt und mit gleichen Stimmrechten getroffen werden. Die Ukraine werde die volle Kontrolle über ihren Boden, ihre Infrastruktur und ihre natürlichen Ressourcen behalten, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal. Der Transfer und die Entwicklung von Technologien sind ein wichtiger Bestandteil des Abkommens, denn wir brauchen nicht nur Investitionen, sondern auch Innovation, sagte Wirtschaftsministerin Svyridenko. Sie fügte hinzu, dass das Abkommen keinen Einfluss auf die Bemühungen der Ukraine um eine Integration in der Europäischen Union haben werde. Die Ukraine arbeite auch mit anderen Staaten wie Großbritannien, Frankreich und Italien an Projekten zur Gewinnung kritischer Rohstoffe. Die Regierung schätzt das Investitionspotenzial bis 2033 auf etwa 12 bis 15 Milliarden Dollar. Der US-Präsident braucht einen Erfolg. Er ist mit seiner Ankündigung gescheitert, den seit 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieg binnen kurzer Zeit zu beenden. Das Abkommen bietet ihm die Gelegenheit, einen Deal zu präsentieren. Wenn wirklich Investitionen getätigt werden und eventuell Dividenden aus dem noch zu schaffenden Fonds in die USA zurückfließen, da scheint dabei zweitrangig zu sein. Unbeantwortet ist bisher, woher das Geld für die Investition stammen soll, wenn es nicht aus Steuermitteln kommt. Trump müsste Investoren attraktive Bedingungen bieten, dazu gehören vor allem dauerhafter Frieden in der Ukraine. Die Ukraine hatte bislang immer erklärt, dass jedes Abkommen langfristige und robuste Sicherheitsgarantien beinhalten müsse, die Russland vor einem erneuten Angriff abhalten. In den bislang veröffentlichten Informationen enthält die einzige Sicherheitsklausel jedoch keine Verpflichtung für die USA. Auch Waffen werden demnach in dem Abkommen nicht erwähnt. Es heißt lediglich, dass die USA, Zitat, die Bemühungen der Ukraine um die notwendigen Sicherheitsgarantien für einen dauerhaften Frieden unterstützt. Zudem wird von einem, Zitat, umfassender Invasion Russlands gesprochen, was eine sprachliche Verschärfung des bisherigen Kurses Trumps bedeutet. Trump bekräftigte nach der Unterzeichnung seine Sichtweise, dass eine wirtschaftliche Präsenz der USA in der Ukraine auch eine Sicherheitsgarantie für das Land darstelle. Von Aluminium bis Zink listet das Abkommen 57 Bodenschätze auf, die gemeinsam genutzt werden sollen. Dazu zählen auch Metalle der seltenen Erden, die für viele Hochtechnologien wichtig sind. Es soll aber auch Öl und Gas gemeinsam gefördert werden. Das Problem, niemand kennt die genaue Größe der ukrainischen Vorkommen. Die Erkundungsdaten stammen oft noch aus sowjetischen Zeiten. Dennoch knüpft Trump große Hoffnung an die Rohstoffe aus der Ukraine. So will er die heimische Industrie stärken. Mit Blick auf die Bedeutung der Rohstoffe hat die EU 34 kritische Rohstoffe definiert, die zur Herstellung von Elektrofahrzeugen, Mobiltelefonen, Raketensystemen, Turbinen, Lasertechnik und anderer Hochtechnologie, aber auch alltägliche elektronischer Geräte verwendet werden. Die Ukraine soll über mindestens 22 dieser Stoffe verfügen. Auch die Gruppe der seltenen Erden gehört zu den kritischen Rohstoffen. Die Ukraine verfügt laut dem französischen Büro für Geologie und Bergbauforschung über rund 20% der weltweiten Vorkommen von Graphit, einem wichtigen Rohstoff unter anderem für die Batterieherstellung. Das Land ist zudem ein wichtiger Produzent von Mangan und Titan. Eigenen Angaben zufolge hat die Ukraine eines der größten Lithiumvorkommen Europas, das auf 500.000 Tonnen geschätzt wird, jedoch noch nicht erschlossen ist. Aus Kiew heißt es, dass überdies 6 Vorkommen von seltenen Erden bekannt seien. Bergbau- und Wirtschaftsexperten zufolge verfügt die Ukraine derzeit über kleine kommerzielle betriebene Minen für seltene Erden. Der Geologische Dienst erklärte, die Regierung bereite etwa 100 Standorte vor, die lizenziert und erschlossen werden sollen. Doch das viel größere Problem ist die nicht fehlende Infrastruktur zum Abbau, sondern der russische Angriffskrieg und die Tatsache, dass russische Truppen derzeit etwa 20% des ukrainischen Staatsgebiets besetzt halten. Vor allem im Osten des Landes. Nach Schätzungen der ukrainischen Denkfabrik We Build Ukraine und des Nationalen Instituts für strategische Studien sind etwa 40% der Metallressourcen unter russischer Kontrolle. Der größte Teil der Kohlevorkommen, die vom Krieg die Stahlindustrie des Landes antrieben, befinden sich im Osten und sind verloren gegangen. Die Daten stammen aus der ersten Jahreshälfte 2024. Seitdem sind die russischen Truppen weiter vorgerückt. Russland hat während des Krieges mindestens 2 ukrainische Lithiumlagerstätten besetzt, eine in Donetsk und eine weitere in Region Saporischja im Südosten. So, also das ist so der abgerissene Deal, den die Ukraine mit der USA dort vereinbart hat. Ob dieser Deal langfristig hält und ob dieser Deal vor allem irgendwelche Vorteile für die Ukraine hat, die tatsächlich sich manifestieren, das wird man einfach erstmal sehen müssen. Ne? ohne Sicherheitsgarantien werde ich daran, also maße ich behaupten zu können, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ne? Es baut auf jeden Fall, und das ist tatsächlich der Fall, Druck auf Russland auf. Das baut auf Druck auf Russland auf und man muss schon sagen, ich will das Land langfristig einfach auch nicht ins Land schreien, aber man muss schon sagen, wir müssen im Auge behalten, wie die rhetorischen Aussagen oder wie die Aussagen allgemein von Donald Trump gegenüber Russland sind. Denn das hat sich seit dem Tod des Papstes und dem Treffen zwischen Zelensky und Trump ein wenig verändert. Aber nochmal, meiner Einschätzung nach, Trump sagt das, was der Berater an seinem Oval Office Tisch gerade vorplappert. Das kann sich jederzeit ändern. Das kann sich jederzeit ändern. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Dann habe ich einen letzten Artikel, der so ein bisschen die 100 Tage von Donald Trump betrifft. Und der auch ein bisschen länger ist. Und trotzdem dachte ich mir, der macht auf jeden Fall Sinn im Zusammenhang mit den Inhalten dazu. Trump-Wähler. Zitat: Ich schäme mich dafür. Sie haben Donald Trump gewählt und Donald Trump bekommen. In 100 Tagen hat er das Land verändert und die Demokratie in die Krise gestürzt. Bereuen Sie Ihre Entscheidung? Vor der Wahl in den USA wollten wir wissen, wie ist es möglich, dass ein Mensch wie Donald Trump Millionen von Anhängern hat? Einer, der hetzt, beleidigt, lügt, Verschwörungsmythen verbreitet, die Demokratie in den USA aushöhlt. Wir sprachen mit sehr unterschiedlichen Unterstützerinnen und Unterstützer, mit Hardlinern und solchen, die sich nur, Zitat, mit zugekniffener Nase für diesen Präsidenten aussprachen. Jetzt ist Trump seit 100 Tagen im Amt und die Folgen sind mehr als sichtbar. Radikaler Staatsumbau, Zollkrieg, brutale Abschiebung, dazu die Konfrontation mit der Justiz, Presse, Universitäten. Das Tempo ist enorm. Der Wandel ist weitreichend. Was denken jene, die ihn gewählt haben, heute über ihren Präsidenten? Haben sie bekommen, was sie wollen? Kurt Schröder, 63 Jahre alt. Von Trumps ersten 100 Tagen im Weißen Haus bin ich nicht begeistert. Kurt Schröder verbringt einen großen Teil des Jahres in seinem Haus in Palm Coast, Florida. Sein Heimatstaat ist der Swing State Pennsylvania. Dort macht er beruflich wie politisch Karriere. Der Jurist und Wirtschaftsfachmann saß von 1995 bis 2012 als republikanischer Abgeordneter von Chester County im Parlament von Pennsylvania. Dreimal, nie aus voller Überzeugung. Jedes Mal hätte er lieber einen anderen Republikaner auf dem Wahlzettel gehabt. Doch im Vergleich zu den Kandidaten der Demokratischen Partei war Trump für Kurt Schröder bislang das kleinere Übel. Oh mein Gott. Jesus fucking Christ. Was für eine Psychose das ist. Er sagt, ich gebe freimütig zu, von Trumps ersten 100 Tagen im Weißen Haus bin ich nicht begeistert. Als freier Marktwirtschaftler war ich noch nie ein Freund von Zöllen. Mag sein, dass sie für einzelne Produkte oder gewisse Staaten wie etwa China sinnvoll sind. Und aus Gründen der nationalen Sicherheit müssen wir bestimmt Industriezweige wie etwa die Stahlgewinnung oder die Chipherstellung zurück nach Amerika holen. Aber Zölle in dieser Höhe und Pauschalität, die Schockwellen haben nicht nur die globalen Märkte, sondern auch unsere heimische Wirtschaft schwer erschüttert. Die Inflation steigt. Der Wert unserer Aktienanlagen sinkt. Leidtragende sind vor allem die Rentner und die Otto-Normalverbraucher. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass Trump wieder ziemlich chaotisch und unberechenbar regieren wird. Aber etwas mehr vorausschauende Planung und Umsicht hätte ich schon erwartet. Mal sehen, ob sich das mit der Zeit wieder einrenkt. Sonderlich glücklich bin ich auch nicht mit Trumps Ukraine-Politik. Ich war immer dafür, der Ukraine mit Waffen und Geld zu helfen. Aber auch ich habe mich mit der Zeit gefragt, wie lange können wir Amerikaner uns diese teure Unterstützung noch leisten? Und kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt jemals gewinnen? Naja, also ich würde sagen, die durchschnittliche Unterstützungsdauer für irgendwelche Kriege in Amerika liegt so bei 20 Jahren. Also ist die Antwort, wie lange kann man sich das leisten? Bruder, ihr druckt das Geld, ihr habt den Dollar, ihr könnt euch das unendlich lange leisten. Am allerbesten wäre es natürlich, die ukrainischen Truppen würden bis nach Moskau marschieren und Putin zur bedingungslosen Kapitulation zwingen. Aber das ist eine Illusion. Die zweitbeste Lösung, die Ukraine erhielte wenigstens alle von Russland besetzten Gebiete zurück, einschließlich der Krim. Aber auch das scheint nicht möglich. Also muss es einen dritten Weg geben. Eine Art Kompromissfrieden, der einerseits der Ukraine einen gewissen Gebietsverzicht abverlangt, ihr aber andererseits einen selbstbestimmten Zukunft in Frieden und Sicherheit ermöglicht. Ob Trump das auch so sieht und ob er dafür die richtigen Verhandler und taugliche Strategie hat, da habe ich meine Zweifel. Auch den Streit mit den Universitäten halte ich für überflüssig. Ich kann nachvollziehen, dass Trump einige Elite-Universitäten ein Dorn im Auge sind. Die linke Protestbewegung und die Wokeness-Bewegung sind mancherorts außer Kontrolle geraten. Grundsätzlich sollten die Unis jedoch unterrichten dürfen, was sie wollen. Regierungen haben in den Lehrplänen nichts zu suchen. Aber müssen so reiche Lehrveranstaltungen wie Harvard, die horrenden Studiengebühren erheben, für ihre Forschungsvorhaben zusätzliche Steuerdollar erhalten? Nein!
Das ist allerdings eine sehr prinzipielle Frage, die einmal prinzipiell beantwortet werden sollte. Im Augenblick jedoch verweigert die Trump-Regierung den Unis Geld, das vom Parlament bereits bewilligt wurde. Das geht meiner Meinung nach nicht. Allerdings machen Trump und seine Leute auch vieles, was mir gut gefällt. Was gefällt Ihnen denn so gut? Gucken wir mal, was Herr Schuster so gut gefällt. Wir schauen mal. Ne? Ich bin sehr gespannt. Zum Beispiel der Kreuzzug gegen den ausufernden Staat, initiiert von Elon Musk und seiner Behörde für Regierungseffizienz. Seit ich denken kann, wächst und wächst der Staatshaushalt und wächst mit ihm die Regierungsapparat. Warum? Weil sich hinter je mehr Ausgaben immer mehr spezielle Interessen verbergen, mit denen sich Politiker ungern anlegen. Deshalb braucht es einen brachialen Rasenmäher wie Doge. Andernfalls ändert sich nichts.
Toll.
Oh, ich bin so froh, dass das so gut ist für Amerika. Gut finde ich ebenso, dass Präsident Trump endlich die seit vielen Jahrzehnten verschlossenen Akten über die Ermordung der Kennedy-Brüder und Bürgerrechts Martin Luther King freigegeben hat. Die Geheimniskrämerei im Zusammenhang mit ihrem Tod hat ewig Verschwörungserzählungen beflügelt. Damit ist nun endlich Schluss. Ja, ist voll wichtig tatsächlich. Danke. Ob ich Donald Trump wieder wählen würde? Das kann ich nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh.
Die haben alle einen Sprung in der Schüssel.
Der Typ sagt... Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den nochmal wählen würde.
Bist du dumm?
Für mich ist jede Wahl immer eine Frage der Abwägung. Im Augenblick neigt meine Waage weder zu einem noch zur anderen Seite.
Du bist dumm. Du bist ein dummer Mann. Du bist ein sehr dummer, dummer Mann.
Das war's zu Mr. Wie hieß er? Schröder. Gucken wir weiter. Stacy White, 49. Stacy White aus Omaha, Nebraska, ist Mutter von 5 Kindern zwischen 22 und 30. Sie arbeitet ohne Ausbildung als Angestellte in einer Arztpraxis. Ich habe 3-mal für Trump gestimmt und das hätte ich besser nicht getan. Rückblickend glaube ich, ich wollte den Präsidenten von 2022 zurück, vor der Pandemie, der das Land auf einen guten Weg geführt hat.
Die sind alle irre! Die sind doch alle irre.
Aber mir ist inzwischen klar, dass es ihm nicht darum geht. Mein Verlobter ist Programmierer. Er hat viele Aufträge vom IRS. Er arbeitet hart und macht ständig Überstunden, sogar an Thanksgiving, als wir in Florida im Urlaub waren. Wir haben Angst, dass er diese Arbeit jetzt wegen Elon Musk verliert. Obwohl ich Vollzeit arbeite, verdiene ich nicht so viel, dass ich das ausgleichen könnte. Sein Job bringt einen Großteil unseres Haushaltseinkommens ein. Wir zahlen ein Haus ab, das könnten wir dann nicht mehr halten. Und jetzt kommen wir an den Punkt. Die finden Trump so lange gut. Die finden Trump so lange gut, bis der irgendetwas macht, das sie selbst betrifft. Solange der nur Ausländer jagt, solange der nur die Ausländer jagt und da so ein bisschen was macht, ist das ihnen alles scheißegal. Aber sobald da irgendwas kommt, was sie selbst betrifft, oh, das hat er ja gar nicht gesagt.
Scheiß amerikanischen Mistschweine, Alter, ehrlich.
Oh, ich bin eigentlich keine Republikanerin. Im Wählerverzeichnis stehe ich als Unabhängige. Barack Obama habe ich damals sogar 2-mal gewählt.
Aber Hillary Clinton mochte ich einfach nicht.
Und bei Kamala Harris habe ich nicht genug Vertrauen in ihre Führungsstärke.
Was, wenn wir in einen Krieg gezogen werden?
Trump war für mich immer das kleinere Übel.
Ich fasse das nicht. Ich fasse das nicht. Kann jemand die bitte mal, also wirklich...
Aber jetzt denke ich mir, hätte ich doch für Harris gestimmt. Ich gebe zu, dass ich nicht gedacht hätte, dass er so radikal regieren würde. Das war immer so viel Drama um ihn herum. Das hat mich genervt und ich war auch zu beschäftigt, mich mit jeder einzelnen Aussage auseinanderzusetzen. Das bereue ich heute nicht nur. Ich schäme mich dafür. Meine Kolleginnen würden mich hassen, wenn sie wüssten, dass ich Trump-Wählerin bin. Da bin ich ganz sicher. Wir reden neuerdings oft darüber, was wir machen, wenn die Einwanderungsbehörde zu uns in die Praxis kommen und anfangen würde, Leute zu verhaften. Sehr viele unserer Patientinnen und Patienten haben keine Papiere. Die meisten von ihnen sind alt und schwer krank. Sie haben in ihrem Leben wirklich anderes zu tun, als sich mit Behördengängen zu beschäftigen. Das ist doch grausam. Ich habe wirklich geglaubt, Trump würde nur kriminelle Migranten ins Visier nehmen.
Ach, warte mal. Es geht gar nicht um kriminelle Migranten, wenn die alle sagen kriminelle Migranten, sondern es geht um alle Ausländer? Wirklich?
No joke! Gangmitglieder, Drogenschmuggler und so weiter. Das spürt mich nämlich nicht. In meiner Nachbarschaft gibt es einen Wohnblock, der komplett in der Hand von so einer Gang ist. Das ist seit Jahren bekannt und niemand tut was dagegen. Aber ich will mich gar nicht drum herumreden. Meine Stimme hat dazu beigetragen, dass es sich anfühlt, als würden wir unter einem Diktator leben. Wenn ich vom Präsidenten Rechenschaftspflicht erwarte, sollte ich den Anspruch selbst auch erfüllen und über meine Fehler sprechen. Auch wenn es hart ist, ich habe vorher noch nie eine Wahlentscheidung bereut. Ich hoffe, dass ich wenigstens etwas daraus lerne.
Oh Gott sei Dank, Alter.
Oh no. So, der nächste ist Shannon Whitworth, 54 Jahre alt. Shannon Whitworth lebt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in Cedarburg, einer kleinen wohlhabenden Gemeinde am Rand der Großstadt Milwaukee, Bundesstaat Wisconsin.
Der Afroamerikaner hat dreimal Donald Trump gewählt. Das erste Mal 2016 vor allem aus Abneigung gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Dann 2020 und 2024 aus Überzeugung, weil er fand, dass Trump während seiner ersten Amtszeit gute Arbeit geleistet hat. Als Staatsanwalt musste Whitworth immer wieder mit ansehen, wie er vor allem schwarze Kinder früh in einer verhängnisvollen Kreislauf der Gewalt geraten und im Gefängnis landen. Whitworth hängte seinen Juristenjob an den Nagel und wurde Lehrer. Seit 2018 bringt er an der Milwaukee Lutheran High School schwarzen Ghetto-Kindern bei, wie man verantwortlich mit Geld umgeht und eine eigene Existenz gründet. Der Katholik nennt seinen neuen Beruf eine Berufung. Shannon Whitworth gehört zu jener wachsenden Gruppe von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen, die sich nicht nur weil sie schwarz sind, von den Demokraten vereinnahmen lassen wollen. Selbstverständlich würde ich Donald Trump wieder wählen, sagt er. Und inständig bete ich, dass sich unsere Wirtschaftslage ganz schnell zum Besseren wendet. Denn davon hängt fast alles ab, auch die Zustimmung für Trump. Zu viele Menschen in unserem Land kommen nicht mehr über die Runden. Die Obdachlosigkeit steigt. Ich kenne Leute, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können und ihrem Auto wohnen. Ich fasse das alles nicht. Ich fasse das einfach nicht. Die Demokraten behaupten, Trumps Zollpolitik verschärfe die Situation und treiben die Preise weiter in die Höhe. Ich meine aber, er tut das Richtige. Mit seinen Zöllen setzt er Länder, die uns lange auf der Nase herumgetanzt haben, unter Druck. Das ist ein Staatsanwalt, Ladies and Gentlemen. Das ist akademische Elite. Das ist die akademische Elite. Trump ist ein Dealmaker. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen, was er sagt. Na klar, kämpft er mit harten Bandagen. Das hat er als Immobilienmakler in New York so gelernt. Aber nur mit solchen Methoden zwingt man andere an den Verhandlungstisch und zum Nachgeben. Nehmen Sie zum Beispiel Kanada, Grönland oder Panama. Es ist Quatsch, dass Trump sich diese Länder einverleiben will. Er will nur bessere Verträge und bessere Konditionen für Amerika. Panama hat das bereits begriffen und eingelenkt. Für diese Strategie hat Trump auch die Unterstützung der amerikanischen Wähler. Warten Sie ab, am Ende werden auch die anderen Staaten einsehen, dass ein Deal mit den USA für sie lauter Vorteile hat. Zum Beispiel die Grönländer. Wer, wenn nicht wir, sollten sie vor den Chinesen schützen? Leider machen die Gerichte der Trump-Regierung das Leben schwer. So hat selbst der Supreme Court, unser oberstes Gericht, den Präsidenten mehr oder weniger direkt dazu aufgefordert, einen nach El Salvador abgeschobenen illegalen Einwanderer zurückzuholen, weil er angeblich nicht vorher angehört wurde. Der Mann ist immer noch in El Salvador und die Demokraten werfen Trump nun vor, diese Gerichtsentscheidung bewusst zu missachten und damit eine Verfassungskrise heraufzubeschwören. Was für ein Unsinn. Wir können doch nicht einen souveränen Staat wie El Salvador vorschreiben, dass er einen seiner Staatsbürger an uns zurückgeben muss. Überdies einen, der unsere Gesetze gebrochen hat. Richtig, wir stecken in einer Verfassungskrise, aber nicht wegen Trump, sondern wegen einiger linker Richter, die selbstherrlich die ihnen von der Verfassung gezogenen Grenzen überschreiten. Donald Trump wurde vor allem wegen seines Versprechens gewählt, so viele illegale Einwanderer wie möglich außer Landes zu schaffen. Die USA haben sich viel zu oft militärisch in fremde Angelegenheiten eingemischt. Ich finde es völlig richtig, dass sich Trump stärker zurückhält. Auch in der Ukraine. Ihr könnt euch alle gehen, ihr dämlichen. Der Krieg dort ist vor allem eine europäische Angelegenheit. Ja, ich verstehe die Sorgen. Russland ist ein Aggressor, aber dank Trump erhöht ihr Deutschen nun endlich die Verteidigungsausgaben. Trump scheut sich nicht, Wahrheiten auszusprechen und Druck zu machen. Ich stand selbst politisch mal ziemlich weit links und habe als junger Mann die Demokraten gewählt. Aber die haben uns Schwarze mit ihrem falsch verstandenen Wohlfahrtspolitik in Abhängigkeiten gehalten. Mit der Zeit bin ich immer konservativer geworden und stehe damit nicht allein da. Trump hat auch früher für die Demokraten gestimmt. Sein jetziger Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard, die neue Chefin des US-Geheimdienstes, waren linke demokratische Politiker. Aus Enttäuschung haben sie ihrer Partei den Rücken gekehrt und sich für Macht entschieden. Das habe ich hinzugesagt. Ich kann das gut verstehen. Hier ein Beispiel. An meiner Schule sind 9 von 10 Kinder schwarz und arm. Ostersonntag wurde einer meiner Schüler erschossen. Er war erst 16, ein stiller, guter Junge, ein begabter Sportler. Da gab es keinen Aufschrei der Demokraten, keine Demonstration von Black Lives Matter. Wir haben für psychologischen Beistand gesorgt und den Klassenkameraden und Angehörigen einen Therapiehund gestellt. Ich habe die Scheinheiligkeit vieler Linker satt. Du musst dir mal vorstellen, das war ein Beispiel für etwas, das keinerlei Zusammenhang mit dem hatte, was er gerade gesagt hat. Hatte keinen Zusammenhang. Einfach irgendwas gesagt. Wenn man Republikaner ist, denkt man wahrscheinlich wirklich, dass die Demokraten links sind. Das musst du dir mal vorstellen. Da verfault auch einfach der Verstand. Insane. In fucking sane. Nancy Anderson, 56. Im Städtchen Hot Springs im US-Bundesstaat Arkansas ist Nancy Anderson für viele Menschen eine Heldin, besonders für die weniger Begüteten. Die 56-jährige Superintendentin der Cutter Morningstar-Schule hat ein großes Herz für arme Kinder. 80% ihrer Schülerinnen und Schüler leben unterhalb der Armutsgrenze. Als vor über einem Jahrzehnt in einer Schule mit 2000 Kilometer entfernten Connecticut ein junger Mann mit einer halbautomatischen Gewehr 20 kleine Kinder und 6 Schulangestellte erschoss, fürchtete Anderson auch um die Sicherheit ihrer Schüler. Sie beschloss, sich und eine Handvoll Lehrerinnen und Lehrer für den Ernstfall zu bewaffnen. Ich muss einfach, es ist, nee, das ist mir zu viel Realsatire hier, ehrlich. Scheiß auf die. Also das ist, ich bin raus. Ich bin raus aus diesem Artikel. Die haben sie nicht alle. In Amerika verlieren die Leute einfach ihren Verstand. Das ist vollkommen wahnsinnig. Die bewaffneten Lehrer, Alter, haben die, die ist vollkommen wahnsinnig. Wirklich. Dieser Artikel zeigt sehr, sehr gut, was für eine kollektive Psychose das geworden ist. Und mehr will ich mir auch gar nicht geben. Scheiß auf Amerika, der Zug ist abgefahren, ganz ehrlich. Das waren die Nachrichten.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.